Ja, da haben wir den Salat oder die Scherben. Also, ich kriege das nicht wieder zusammen. Ich glaube, du auch nicht. Die Scherben, die können wir wegschmeißen. Wenn ihr in euren Gottesdienstflyer guckt, dann seht ihr, was man mit vielen Scherben macht. Ein Scherbenhaufen mitten im Wald, eine wilde Müllkippe. Scherben kannst du nur noch entsorgen. Wenn in so einer Auseinandersetzung, wie wir das gesehen haben, zwischen Mutter und Kind, dem Kind irgendwann der Geduldsfaden reißt, dann geht schon mal ein Teller zu Bruch. Und wenn wir uns ärgern und sagen, jetzt reicht es, jetzt ist aber Schluss, und dann mit der Faust auf den Tisch hauen, dann geht auch schon mal etwas zu Bruch. Eine Freundschaft vielleicht, eine Nachbarschaft. Und wenn Jona sich trotzig dem Auftrag Gottes verweigert, nach Ninive zu gehen, dann, und das zeigt uns diese Geschichte von Jona, gehen auch Dinge zu Bruch. Jona verursacht Scherben. Sein Glaube geht zu Bruch, er betet nicht mehr, er hofft nicht mehr. Das Schiff, auf dem er sich befindet, zusammen mit vielen anderen Menschen, droht zu zerbrechen. Das Leben aller Seeleute ist in Lebensgefahr. Und Jonas Lebenswille ist gebrochen. Sein Leben geht den Bach runter, bis er ins Meer stürzt. Und damit uns diese Geschichte nochmal so ganz präsent ist, wird uns Silke Hahn den Predigtext für heute noch einmal vorlesen.
Der Herr schickte Jona, dem Sohn von Amittai, folgende Botschaft. Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive. Ruf aus, was ich gegen sie vorbringen muss, denn ihre Botschaft, Bosheit, stieg bis zu mir hinauf. Doch Jona machte sich auf den Weg, um vor dem Herrn nach Tarsis zu fliehen. Er ging hinunter nach Jaffo, wo er ein Schiff fand, das nach Tarsis auslief. Er bezahlte die Überfahrt und ging an Bord, um dann nach Tarsis zu kommen. Er wollte weg von dem Angesicht des Herrn. Doch der Herr ließ einen heftigen Wind auf dem Meer aufkommen, der zu einem Sturm wurde, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Aus Angst schrien die Seeleute zu ihren Göttern und warfen Ladung über Bord, um das Schiff dann leichter zu machen. Jona aber war unter Deck, hatte sich hingelegt und schlief tief und fest. Da kam der Kapitän zu ihm und sprach: Was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf zu deinem Gott. Vielleicht denkt dieser Gott an uns und wir gehen nicht unter. Die Männer sagten zueinander: Kommt, lasst uns das loswerfen, um zu sehen, weswegen uns dieses Unglück zustößt. Sie warfen das los und das Los fiel auf Jona. Sag uns doch, warum dieses Unglück über uns hereinbricht, sprachen sie. Was ist dein Beruf? Aus welchem Land kommst du? Zu welchem Volk gehörst du? Er antwortete ihnen: Ich bin ein Hebräer. Und ich bete den Herrn an, den Gott des Himmels, der Meer und Land geschaffen hat. Und er erzählte ihnen, dass er vor dem Herrn fortlief. Die Seeleute waren entsetzt, als sie das hörten. Was hast du da getan? Jammerten sie. Und weil der Sturm immer stärker wurde, fragten sie ihn: Was können wir nur mit dir tun, damit das Meer um uns herum zur Ruhe kommt? Nehmt mich und werft mich ins Meer, sagte Jona. Dann wird es sich um euch herum beruhigen, denn ich weiß, dass dieser schreckliche Sturm meinetwegen über euch gekommen ist. Doch die Männer, sie ruderten mit aller Kraft, um zum Ufer zurückzukehren. Aber das Meer war zu stürmisch und sie schafften es nicht. Da riefen sie zum Herrn: Ach Herr, baten sie, lass uns nicht wegen dieses Mannes umkommen und mach uns nicht für den Tod eines Unschuldigen verantwortlich. Denn du hast es doch so gewollt und danach gehandelt, Herr. Dann packten sie Jona und warfen ihn ins Meer. Und das Meer beruhigte sich. Die Seeleute wurden von tiefer Ehrfurcht vor dem Herrn ergriffen, brachten ihm Opfer und schworen ihm zu dienen.
Ja, was hat dieser Bibeltext mit uns zu tun, mit dir und mir zu tun? Zunächst einmal, in dieser Geschichte von Jona geht es nicht um irgendeinen alttestamentlichen Propheten, der irgendwelche Probleme mit einem komischen Auftrag Gottes hatte. Diese Geschichte ist ganz bewusst so erzählt worden, dass sich jeder Bürger Israels mit Jona identifizieren konnte. Und es geht in dieser Geschichte um ein Israel, das meint, sich seinem Auftrag in der Welt entziehen zu können. Ein Israel, das sagt, wir und Gott, das reicht. Wir und Gott gegen den Rest der Welt, gegen den Rest der bösen Welt. Aber Gott ist in dieser Geschichte den Menschen in der Welt nahe. Nicht nur den Israeliten, auch den verhassten Assyrern. Und auch in der weit entfernten Stadt Ninive ist er. Und was die Menschen dort tun und nicht tun, ihre Gewalttätigkeit und Bösartigkeit, das bekümmert Gott. Das bewegt ihn. Gott, so lesen wir in dieser Geschichte, will sie zur Umkehr rufen. Denn wenn Jona die Menschen Ninives anklagen soll, dann heißt das im Alten Testament immer auch, dass sie eine Chance bekommen. Eine Chance zur Änderung. Eine Chance, sich Gott zuzuwenden. Liebe Gemeinde, es geht in dieser Geschichte um Mission. Jona soll Menschen zu Gott rufen, die bisher keinen Plan von Gott haben. Aber das ist das Letzte, was Jona will. Sein Widerwille gegen diese Mission ist groß. Da dreht sich alles in ihm um. Das kotzt ihn an. Lieber flieht er bis ans Ende der Welt. Lieber will er sterben, weil er Angst hat vor den Assyrern, weil er sie hasst für das, was diese Menschen seinem Volk angetan haben, weil er sich sehr unwohl in der Gegenwart dieser Menschen fühlt und weil ihm das als Prophet völlig fremd ist, vor solchen Leuten und für solche Leute zu sprechen und weil er ihnen das Ende wünscht und nicht den Neuanfang. Wir haben in den letzten zwei Predigten gesehen, diese Geschichte trägt an sich alle Merkmale einer Satire. Hier wird die Haltung der Menschen Israels, des Volkes Israels zur Welt um sie herum und zu ihrem Auftrag für diese Welt kritisiert und das Stilmittel ist krasse Übertreibung. Eine Satire halt. Wenn wir jetzt diese Übertreibung mal abziehen, dann ist die Frage, ist das auch eine Geschichte, in der wir uns wiederfinden? Du und ich und wir als Gemeinde? Ich sage ja. Ähnlich wie Jona gibt Gott uns einen Auftrag, der uns weit über die Grenzen unserer christlichen Gemeinden und Kirchen zu Menschen schickt. Im Auftrag von Jesus sollen wir zu ihnen gehen, uns auf sie einlassen, ihnen zeigen und erklären, dass Gott auch ihnen etwas zu sagen hat, ihnen Versöhnung durch Jesus anbietet. Der Apostel Paulus hat das mal im 2. Korinther 5, Vers 20 so formuliert. Uns Aposteln hat Christus den Auftrag und die Vollmacht gegeben, diese Botschaft überall bekannt zu machen. Ja, Gott selbst ist es, der durch uns die Menschen ruft. So bitten wir im Auftrag von Christus. Bleibt nicht Gottes Feinde, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Und das, was der Apostel für sich als Auftrag formuliert hat, dieser Auftrag ist heute nicht bei Ulrich Pazani. Dieser Auftrag ist auf die Gemeinde übergegangen. Auf die Gemeinde von Jesus, auch auf uns als Ortsgemeinde. Wir sollen gehen, uns auf den Weg zu Menschen machen, die von uns und von uns als Gemeinde innerlich und äußerlich weit weg sind. Haben wir ein Problem mit diesem Auftrag? Ich behaupte ja. Wie Jona haben wir dieses Problem, den wir für die Menschen um uns herum haben, mit dem Auftrag, den wir für die Menschen um uns herum haben. Und ich möchte ein paar Indizien nennen, die für mich dafür sprechen, dass es so ist. Zunächst einmal, der Auftrag, den Gott uns gegeben hat, den Jesus uns gegeben hat, beinhaltet, dass wir zu Menschen gehen. Das heißt, die Initiative liegt bei uns. Wir aber lassen lieber kommen, als dass wir selbst gehen. Und ich habe so in der Predigtvorbereitung gedacht, das ist doch eine Idee, die auch von Jona hätte stammen können. Jona hätte doch auch sagen können, lieber Gott, ich schicke Ihnen eine Nachricht, Sie sollen zu mir kommen, die Leute in Ninive, und dann erkläre ich Ihnen, was du mir für sie zu sagen hast. Ein anderer Punkt, ein anderes Indiz, was für mich dafür spricht, dass wir ein Problem haben. In einem Gespräch über die letzten Jona-Predigten sagte mir jemand, eine gute Predigt über Mission ist das gewesen. Aber, und dann kommt etwas, was ich in unterschiedlichsten Variationen schon gehört habe, für uns ist jetzt etwas anderes dran. Mehr Gemeinschaft, mehr Liebe untereinander, mehr Jugend und. Erst wenn wir diese Felder bearbeitet haben, beackert haben, dann können wir uns um die anderen Menschen kümmern. Ich denke, Gott ist mit dieser Antwort nicht glücklicher als mit der Antwort, die Jona gegeben hat. Ein drittes Indiz. Wir haben als Gemeinde das Motto, die Vision, ein Licht in Dortmund. Und ich habe oft, ich kann das gar nicht zählen, wie oft gehört, dass Menschen unserer Gemeinde sagten, damit habe ich gar nichts zu tun. Ich habe nichts mit Dortmund zu tun, nichts mit Körde zu tun, nichts mit der Innenstadt Ost zu tun. Ich komme woanders her, ich lebe woanders. Aber liebe Gemeinde, dieser Auftrag Gottes, Mission ist doch keine Privatangelegenheit. Mission ist ein Auftrag an uns als Gemeinde. Menschen werden auf Jesus zuallererst und vor allem durch uns als Gemeinde aufmerksam und werden ihn wahrnehmen. Nicht durch virtuose Experten in persönlicher Evangelisation. Deine persönliche Wirksamkeit, wie du Menschen von Jesus, auf Jesus aufmerksam machen kannst und ihnen von ihm erzählen kannst, hängt davon ab, dass du eingebettet bist in eine Gemeinde, in eine Gemeinschaft von Christen, die diesen Auftrag Gottes ernst nimmt und lebt. Andersrum gesagt, hätten wir kein Problem mit Mission, dann würden wir uns darum reißen, Menschen, die Jesus nicht kennen, zu erreichen. Dann würden wir als Gemeinde zahlreich am Sommerfest teilnehmen. Dann würden viele Paare am Valentinsabend kommen, nicht nur um für sich einen interessanten Abend zu haben, sondern um den eingeladenen Gästen zu begegnen. Dann würden wir uns darum reißen, in Glaubenskursen mitzuarbeiten. Dann würden wir, wenn wir eine Veranstaltung in der Dortmunder, in einer Aktion in der Dortmunder Innenstadt machen, Geschenke verteilen und mit Leuten das Gespräch und Gebet suchen, dann würden Dutzende von Menschen aus unserer Gemeinde mitkommen. Dann würden wir uns freuen, wenn sich suchende Menschen in unserem Gottesdienst wohlfühlen und etwas verstehen und mitnehmen. Und wir würden nicht sagen, für mich aber war der Gottesdienst nichts. Ich habe das Schwarzbrot vermisst. Dann würden viele Leute zu uns und manche zum Glauben kommen. Dann würden wir uns darum reißen, neue Menschen, die wenig oder keine Ahnung vom Glauben haben, in unsere Hauskreise aufzunehmen, unsere Dienstteams. Dann wären wir begeistert dabei, wenn es darum geht, Flyer in der Nachbarschaft unserer Gemeinde zu verteilen. Versteht ihr, warum ich sage, dass wir wie Jona ein Problem mit Gottes Auftrag an fremden Menschen haben? Das ist, weil wir oft denken, so wie Jona, und das ist sehr menschlich, Gott ist mit uns. Wir wollen Gottes Hilfe, seinen Segen erfahren. Wir brauchen Gottes Hilfe. Wir sind nicht in der Lage, anderen Menschen Hilfe anzubieten. Es soll doch bitteschön zuerst um uns gehen in der Gemeinde. Und wie Jona empfinden wir angesichts dieses Auftrags Angst, Unwohlsein und Überforderung? Nein, wir fliehen nicht wie Jona bis ans Ende der Welt. Aber das ist ja auch die Übertreibung einer Satire. Wir stimmen mit den Füßen ab. Nein, Mission hat keine Priorität. Menschen, die nicht zu unserer Gemeinde gehören, haben keine Priorität. Da kommen wir nicht. Da investieren wir uns nicht. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich sage nicht, dass wir als Gemeinde alle so denken. Aber es gibt dieses Denken und Reden bei uns, und es ist sehr menschlich, so zu denken und zu reden, weil das ein grundsätzliches Thema von Gemeinden ist. Deswegen steht diese Geschichte auch in der Bibel. Deswegen mutet Gott uns diese Geschichte von Jona zu. Und es ist gut, wenn wir auf diese Geschichte hören und uns etwas durch diese Geschichte sagen lassen. Ja, und wenn wir dann so reden und denken und handeln wie Jona, dann steigen auch wir ab, dann entstehen auch bei uns Scherben, dann gehen Dinge zu Bruch. Zum Beispiel zerbricht unsere Glaubensfreude und damit auch gleich unser Glaubensmut und Glaubenshoffnung. Wir werden dann wie Jona passiv, erleiden einen Schlafsuchtsanfall nach dem anderen, besuchen die Gottesdienste nur noch selten. Wir beten nicht mehr oder nur noch selten. Wir lesen nur noch selten die Bibel. Ja, wie bei Jona stimmt dann unser Glaubensbekenntnis noch dem Wortlaut nach, aber es berührt uns nicht mehr. Oder wie man so neudeutsch sagt, es flasht uns nicht mehr, es kribbelt nicht mehr. Glaube ist langweilig geworden. Wir sind nicht mehr überrascht von Jesus und erwarten auch keine Überraschung mehr. Und wenn es so ist, dann sind wir als Gemeinde kein Segen mehr, wie es sich Gott eigentlich gedacht hat. Und vielleicht gerade wegen uns bringt Gott die Welt, die Menschen um uns herum in Schwierigkeiten, um uns auf unserer Flucht vor seinem Auftrag zu stoppen. Und wir? Würden wir das dann merken? Und dann am Ende dieser Entwicklung gibt es auch Sterbewünsche einer Gemeinde. Eine Gemeinde ist überaltert, neue sind nicht dazugekommen, jedenfalls nicht geblieben. Die Frage kommt, machen wir den Laden jetzt dicht? Viele Scherben entstehen auf diesem Weg des Jona. Und die Frage ist, was passiert jetzt? Was tut Gott? Und jetzt bin ich bei dem zweiten Gedankengang. Mission ist Gottes Sache. Es geht um das, was Gott tut. Schauen wir uns noch einmal die Jona-Geschichte an. Auf den ersten Blick scheint ja Jona die Hauptperson zu sein. Nach ihm ist ja auch das Buch benannt. Aber nach seiner Dienstverweigerung, nach seiner Hals-über-Kopf-Flucht vor dem Auftrag Gottes, wirkt Jona eher wie ein Statist. Passiv, ratlos, hoffnungslos zwischen Tiefschlaf und Lebensmüde. Auf den zweiten Blick geht es in unserem Predigtext vor allem um die Seeleute. Wie sie auf den Sturm reagieren, wie sie beten und flehen, wie sie wie die Weltmeister rudern, wie sie der ganzen Sache auf den Grund gehen wollen, um herauszufinden, woran liegt es, wie sie sich verändern und am Ende dann sogar Gott anbeten. Aber wenn wir genau hinschauen, ist Gott, der Herr, die entscheidende Person, die Hauptperson in dieser Geschichte. Gott schickt Jona eine Botschaft. Gott gibt Jona einen Auftrag, eine Mission für die Menschen in Ninive. Gott ist am Start, er ist präsent, er ist nah bei den Menschen. Nicht wie Jona im Tiefschlaf. Was die Menschen in Ninive tun, nimmt Gott wahr. Es bekümmert ihn und bewegt ihn, dass er sagt, ich muss hier etwas tun. Als Jona auf der Flucht ist, bemerkt das Gott natürlich auch und greift ein. Er lässt einen starken Sturm aufkommen, der alle in dieser Geschichte in eine lebensgefährliche Situation bringt. Und durch diesen Sturm bringt Gott die Seeleute dahin, ihn zu erkennen, sich an ihn zu wenden, ihn um Rettung anzuflehen. Gott redet auch durch die Lose, die die Leute werfen. Und Gott bringt durch diesen Sturm Jona dazu, sich der Wahrheit zu stellen, sich zu Gott zu bekennen und gleichzeitig seine Flucht zuzugeben und aufzugeben. Gott ist es, der den Sturm beendet. Und am Ende ist es Gott, der in tiefer Ehrfurcht angebetet wird von den Seeleuten. Und zu allerletzt holt Gott Jona durch seinen Sturz ins Meer hindurch zurück zu sich und zu seinem Auftrag. Das kommt dann in den weiteren Kapiteln des Jona-Buches. Wir sehen also, Gott kann mit den Scherben, die Jona verursacht hat, sehr gut umgehen. Er kann etwas damit anfangen. Gott baut aus diesen Scherben ein wunderbares Mosaik. Und so wird am Anfang dieser Jona-Geschichte deutlich, was in den folgenden Kapiteln doch vertieft wird. Gott ist der eigentliche Missionar-Evangelist. Und Mission ist seine Sache. Mission hat ihren Ursprung im Auftrag Gottes. Gott sieht das Problem, ergreift die Initiative, gibt Jona seinen Auftrag. Gott gibt uns den Auftrag, zu Menschen zu gehen. Aber damit gibt er die Sache nicht aus der Hand. Manchmal sagt man ja so, Gott hat keine anderen Hände als unsere Hände und keine anderen Füße als unsere Füße. Aber das stimmt nicht. Gott handelt sehr wohl auch ohne Jona, trotz ihm und an ihm vorbei. Er bringt, das ist ja wirklich skurril, die ungläubigen Seeleute dazu, dass sie Jona mit Fragen nach Gott löchern, dass sie im Gebet zu Gott um Hilfe schreien und ihn am Ende beten. Der widerwillige Missionar Jona hat einen grandiosen Missionserfolg, aber stolz kann er darauf nicht sein. Gott ist nicht angewiesen auf uns. Gott erreicht Menschen auch ohne uns und trotz uns. Selbst in Gemeinden, die sich dem Auftrag Gottes schon weitgehend entzogen haben, kommen Menschen zum Glauben. Und das macht uns deutlich, wenn Menschen zum Glauben kommen, ist das nicht unbedingt eine Bestätigung für uns und unsere Arbeit. Kein Grund, stolz zu sein. Manchmal ist es auch nur ein Zeichen, dass Gott auch ohne uns, trotz uns zum Ziel kommt. Und auf jeden Fall ist es immer Gnade. Wenn ein Mensch sich zu Gott wendet, zu Jesus wendet, ist das etwas, was nur Gott selbst bewirkt und bewirken kann. Jesus hat gesagt, Johannes 20, Vers 21, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch. Liebe Gemeinde, das ist aber keine Staffelübergabe. Jesus bleibt der von Gott Gesandte. Er läuft mit uns. Und deswegen sagt er im Zusammenhang mit diesem Auftrag zu seinen Jüngern, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Matthäus 28, Vers 19. Liebe Gemeinde, das ist ein Stück demütigend, aber es ist auch befreiend. Das nimmt allen Druck im Zusammenhang mit Mission und Evangelisation von uns. Jesus trägt die Verantwortung für das Unternehmen. Nur er ist es, der Menschen erreicht und überzeugen kann. Das ist eine unglaubliche Befreiung. Jesus hat den Masterplan. Er ist der Chef, wir sind seine Mitarbeiter. Nicht mehr und nicht weniger. Und deswegen ist Mission nichts für Superchristen und Supergemeinden, sondern wenn wir uns auf den Weg zu Menschen machen, als Gemeinde und als Einzelne, die Gott nicht kennen, mit Glauben und Jesus nichts am Hut haben, dann ist das ein fantastischer Weg, um Gott in unserer Welt ganz nahe zu sein. Denn dann sind wir da, wo Gottes Herz schlägt, wo Gott von ganzem Herzen hinkommen möchte. Und deswegen ist Mission und Evangelisation nicht ein besonderer Auftrag, dem wir mal nachkommen können oder nicht, sondern das gehört zum Wesen von Christsein und von Gemeinde. Gemeinde ist Mission, Christsein ist Mission, weil Christus, weil Jesus Mission ist, weil Jesus der von Gott Gesandte ist und bleibt. Und deswegen können wir Mission nie von Jesus trennen. Wir können nicht sagen, ja, ich glaube an Jesus und ich bete und ich erfahre viel mit Jesus und da kann ich auch Zeugnis geben. Ich habe wunderbaren Lobpreis und Anbetung, nur mit der Mission, mit der Evangelisation, da komme ich nicht so, also das ist nicht mein Ding. Das geht nicht. Wenn wir von Jesus bewegt sind, dann sind wir mit ihm auf dem Weg zu Menschen, die Gott noch nicht kennen. Und wie bei Jona kann Gott aus unseren Scherben etwas machen. Der dritte und letzte Gedankengang, Mission bleibt unser Auftrag, Gottes Weg mit Jona. Das ist ja das Erstaunliche an dieser Geschichte. Gott hält an Jona fest. Als Jona streikt, da hätte Gott ja auch sagen können, okay, Jona will nicht. Der Nächste bitte. Dann suche ich mir halt einen anderen. Auch wenn Gott selbst es ist, der durch den Sturm hindurch die Seeleute in die Krise und durch die Krise dann zum Glauben führt. Er tut es nicht ohne Jona. Gott hält fest an Jona. Ist es nicht so? Die Seeleute erfahren Gottes Willen in dieser Situation nur durch Jona. Ihn müssen sie fragen. Vers 11, was können wir nur mit dir tun, damit das Meer um uns herum zur Ruhe kommt? Und als sie dann gebetet haben, erwarten sie auch nicht, dass jetzt Gott vielleicht direkt zu ihnen reden würde. Durch Jonas Flucht führt Gott die Seeleute zum Glauben. Und in einem Kommentar fand ich diesen Satz ein bisschen dramatisch, aber er bringt es auf den Punkt, an Jona vorbei gibt es kein Überleben für die Seeleute. Und wie ist das bei uns? Trotz unserer Ermüdungserscheinungen, unseren Schlafanfällen, unseren Vorbehalten, unserer Angst, Unsicherheit und Unwilligkeit, wenn es darum geht, zu Menschen in Dortmund zu gehen, die noch nicht hier sind, Gott hält an uns fest. Wie er mit Jona auf dem Weg nach Ninive war, so ist und bleibt er mit uns auf dem Weg zu Menschen, die er zu sich rufen will, zu Menschen, die Gott mit sich ins Reine bringen will. Gott hat den Plan. Mission ist seine Sache. Und so wird aus unserem Scherbenhaufen ein Scherbenmosaik. Ein schönes Scherbenmosaik. Am Ende meiner Predigt jetzt nochmal ganz konkret. Nachdem klar wurde, dass wir den Ostergarten in diesem Jahr nicht durchführen werden, weil es uns an Mitarbeitern fehlt, haben wir uns als Bereichsleiter zu einer Auswertung getroffen. Das Interessante war dann, dass wir gar nicht so viel über den Ostergarten gesprochen haben. Was uns beschäftigt hat, war vor allem die Frage, auf welchem Weg und wie will Jesus durch uns als Gemeinde Menschen begegnen, die ihn noch nicht kennen? Das ist die entscheidende Frage. Das ist eine Zeit lang durch den Ostergarten geschehen. Vielleicht wird das weiter so sein. Vielleicht wird etwas anderes kommen. Ein erster Punkt. Wenn dich dieses Thema der Predigt bewegt, es wird eine Fortsetzung dieses Treffens der Ostergartenbereichsleiter geben. Und wenn dich diese Frage, auf welchem Weg und wie will Jesus durch uns als Gemeinde Menschen begegnen, die ihn auch nicht kennen, wenn dich diese Frage auch beschäftigt, dann bist du eingeladen, komm zu diesem Treffen dazu. Wir wollen gemeinsam schauen, wie Gott an uns festhält und uns neu in seinen Auftrag hineinnimmt. Ich habe eine Liste, wo man sich eintragen kann. Also wenn du Interesse hast, bei diesem Treffen dabei zu sein, schreib bitte deinen Namen und eine Telefonnummer oder Mailadresse, am besten beides, in diese Liste, die gleich auf dem Infopunkt liegt. Ein zweiter Gedanke oder eine zweite konkrete Aktion. Stichwort Raum der Gottesbegegnung. Wie bei Jona hält Gott an uns fest. Das heißt dann aber für uns, wir brauchen eine Besinnung auf ihn. Wir müssen zur Ruhe kommen, damit wir besser hören und verstehen können, was er uns sagt. Wie er uns in seinen Plan für die Menschen in Dortmund einbauen will. Und deswegen haben wir gedacht, wir schaffen in unserer Gemeinde einen Raum der Stille, der Andacht für Gebet. Einen Raum, der vor allem aber gedacht ist, dass man darin Gott begegnen kann. Am Samstag, den 23. März, wollen wir diesen Raum eröffnen mit einem an einem Samstagvormittag, ein Gebetsvormittag. Und dann wird dieser Raum jeden Tag während bestimmter Zeiten geöffnet sein. Dann kannst du da reingehen und kannst dort Stille suchen und kannst dir dort eine Zeit nehmen, um Gott zu begegnen. An zwei Tagen jeweils in der Woche werden wir als Pastoren so eine Dreiviertelstunde in diesem Raum anbieten, wo wir dann das gemeinsam auch tun können. Karfreitag wird es eine Gebetsnacht geben und bis Ostersonntag wird dieser Raum geöffnet sein. Wir sind noch in der Überlegung, wie wir das mit den Zugängen für diesen Raum klären, also wie man das klärt, dass wir da reinkommen, dass jeder reinkommen kann, der will. Und die Hoffnung ist, vielleicht wird dieser Raum für uns so etwas wie für Jona der Aufenthalt im Bauch des Fisches. Und als drittes Konkretes, vielleicht möchtest du mit deinem Hauskreis oder der Gruppe, in der du bist, über dieses Thema des Gottesdienstes, der Predigten über Jona weiter nachdenken. Und ich mache gerne Besuche in deinem Hauskreis, in eurem Hauskreis und bereite da was vor und dann können wir weiter über dieses Thema miteinander sprechen und nachdenken. Kommt einfach auf mich zu. Telefonnummer und Mailadresse von mir sind ja bekannt. Drei mögliche Schritte, wie man den Impuls, den Jona uns gibt, die Jona-Geschichte uns gibt, weiterführen kann. Ja? Nochmal so in der umgekehrten Reihenfolge, ladet mich zum Beispiel ein, dieses Thema weiter zu vertiefen im Hauskreis. Wir haben den Raum der Stille und es gibt dieses Treffen der Ostergarten-Bereichsleiter, wo es genau um diesen Fragen auch geht, wo du mitdenken kannst für uns als Gemeinde. Amen und die Band.